At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr habt Lust auf einen Job im UX oder UI Design, in der Webentwicklung oder Cybersecurity? Die führende Tech-Schule IronHack macht euch fit dafür. In nur 9 Wochen lernt ihr in einer kleinen Gruppe mit Lehrern alle nötigen Tech-Skills. Und das Beste? IronHack hilft euch sogar danach, einen Job in der Tech-Branche zu finden. Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das IronHack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast, einer neuen Ausgabe und mit einer Rückkehr. Yannick Sorgatz ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Er war in Spanien und in den Niederlanden, um sich zu erholen und ist jetzt total erholt, nicht total braun gebrannt. Das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, ein bisschen vielleicht. Aber zurück am Mikrofon. Yannick, hi.
Ja, hi, da bin ich wieder.
Genau, und ich, Carsten Kellermann, werde mich jetzt mit diesem Yannick Sorgatz, dem nicht braun gebrannten, aber wohl erholten, unterhalten über...
Aber jetzt mal, ein bisschen braun bin ich schon geworden. Es war halt, also ich war sehr weiß vorher, das war das Problem, ne? Weil ich so, den Sommer, weißt du, mit Kind verbringt man dann ja dann erstmal viel Zeit im Schatten und so. Aber jetzt gab es doch mal etwas Sonne, aber das, wie gesagt, ich kam von weit unten, was den Farbfaktor anging.
Gut, also ich sagte ja, ein wenig Bräune mag man ihm jetzt doch schon ansehen. Eine gesunde Gesichtsfarbe, sagen wir es mal so.
Ja.
Bisschen rote Bäckchen auch. Nein, alles gut. Also, Yannick, willkommen zurück im Podcast. Vergangene Woche ja, Thomas Krulke hat dich gut vertreten, haben über Bielefeld und Augsburg gesprochen. Und wir sprechen jetzt in diesem Podcast natürlich auch über die sehr, sehr, sehr bittere Niederlage beim FC Augsburg. Werden diese analysieren, werden sagen, warum und wieso diese Niederlage so ärgerlich, so schlecht und so schwierig ist.
Ja, natürlich auch mal ein bisschen die Lage ordnen nach 5 Spieltagen. Das große oder das erste Fazit gibt es ja immer erst nach 10 Spielen, aber ich glaube, nach diesen 5 kann man schon das ein bisschen einordnen, denn es ist ja auch die These zu vertreten, dass es ja auch ein sehr seltsamer Start einfach ist, weil Adi Hütter auch noch viele Probleme mit sich herumträgt aus der Vergangenheit, nicht die er verursacht hat, sondern die eben Borussia Mönchengladbach schon einige Monate beschäftigen. Das hat man auch in Augsburg wieder gesehen und die große Frage ist, was davon werden wir gegen den BVB sehen? Denn das ist der nächste Gegner und natürlich aus vielen Gründen, aber besonders aus einem, ein sehr brisantes Duell.
Definitiv. Und wie es jetzt schon üblich bei uns geworden ist, haben wir einen Gast eingeladen, Sascha Klaverkamp, Sportchef der Ruhrnachrichten und seit langer, langer Zeit BVB-Reporter, wird uns Rede und Antwort stehen zur Rückkehr von Marco Rose in den Borussia-Park. Das ist ja ein ohnehin schon brisantes Duell. Es wird nochmal brisanter werden. Wir werden mit Sascha ausführlich darüber reden und dann, Yannick, werden wir auch Tipps abgeben. Wir werden tippen, ja. Wir haben auch getippt und es wird torreich. So viel darf man vielleicht schon spoilern. Und dann machen wir uns Gedanken über die Aufstellung. Verdammt schwierig in diesem Fall.
Ja, wir sind uns ja, es wird uns ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir uns zu einig sind, aber in dem Fall sind wir uns mal nicht einig. Auch das schon als Spoiler für den Aufstellungstipp. Und wir beide sind Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post aus dem Team Fohlenfutter. Fohlenfutter findet ihr auch auf allen gleichnamigen Kanälen bei Instagram, Twitter, Facebook, bei rponline.de/Borussia. Und wenn ihr diesen Podcast gerne und regelmäßig hört, folgt uns doch gerne auf welcher Plattform auch immer ihr das Ganze hier immer hört. Wir sind jede Woche für euch da, in der Regel montags, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt oder der Kalender es erfordert, davon abzuweichen. Aber ja, jetzt ist gerade Montagvormittag. Wir haben die neue Folge aufgenommen und Carsten dann mitten rein, oder? Viel Spaß damit.
Yes.
Ja, Carsten, das Spiel am Samstag und das Ende meines Urlaubs gingen wirklich nahtlos ineinander über, denn ich habe es im Zug gesehen, im ICE auf der Rückfahrt aus Holland. Sagen wir es so, zwischendurch gab es ein paar Netzprobleme, so rund um die Grenze, aber das war Ende der ersten Halbzeit. Ich war jetzt, also es war zu verkraften irgendwie, weil ich nicht das Gefühl hatte, allzu viel zu verpassen, während das Bild ein bisschen schwammig wurde.
Ja, ich glaube, das Wort Netzprobleme fasst es ganz gut zusammen. Nicht wegen Luca Netz, der ja zum zweiten Mal hintereinander zur Startelf gehörte, sondern weil generell bei Borussia irgendwie der richtige Zug in dem Spiel nicht drin war. Es war
ja, der Zug, ja, es war
der Zug und das Netz. Und ja, es fehlte einfach so, ich habe es geschrieben, ja, dieser unbedingte Wille war nicht zu erkennen. Der ist natürlich da, das wird auch jeder Gladbacher mit Sicherheit von sich behaupten, aber wenn man ihn nicht auf den Platz bringt, dann macht es halt keinen Unterschied. Was man nicht sieht, das kommt halt nicht rüber. Also es kam einfach nichts rüber in dem Spiel, so würde ich es mal sagen. Und dass man als Borussia am Ende dann sogar noch 0-1 verliert, war dann irgendwie die Krönung dieses ganzen Tages, der zwar irgendwie in der zweiten Halbzeit etwas besser lief, aber das hat ja keine Linderung gebracht, weil ja an Torschüssen, ich glaube, der Ginkiewicz im Augsburger Tor, der hat irgendwie seine Handschuhe nachher ungebraucht wieder eingepackt in die Plastikfolie.
Ja, da war nichts. Scheiden sich ein bisschen die Geister. Offiziell kein Gladbacher Schuss aufs Tor, aber Ginkiewicz war ja dran bei diesem abgefälschten Zakaria-Ding, aber aus irgendeinem Grund zählt das dann nicht als Schuss aufs Tor, genauso wie ja Jan Sommers Eigentor in Leverkusen anscheinend auch keins war. Ja, also deswegen ganz, ganz merkwürdig in der Statistik. Kein Schuss aufs Tor von Borussia, nur einer des FC Augsburg, 70% Ballbesitz für Gladbach, die auch nur 6 Torschüsse der Augsburg überhaupt zugelassen haben. Also in der Kombi, ich habe lange gesucht, ob ich mal sowas finde, wo das alles zusammenkam, habe ich nicht, seit Datenaufzeichnung sozusagen. Und das fasst, glaube ich, die Seltsamkeit des Spiels ganz gut zusammen. Wobei, wenn ich jetzt sage seltsam, habe ich auch gleichzeitig das Bedürfnis zu sagen, naja, irgendwie war es ja doch auch ähnlich wie in den vergangenen Wochen.
Ja, vor allen Dingen war es so, dass Borussia Mönchengladbach in das Spiel gegangen ist mit der klaren Ansage, hier nachzulegen nach dem 3-1 gegen Bielefeld, und das ist also in keiner Weise gelungen. Eine Mannschaft, die wirklich mit Selbstvertrauen unterwegs ist, und eine Mannschaft, die ein Spiel wie dieses gegen einen Gegner, der vorher 1-8 Tore zu Hause eingesammelt hat und auch wirklich natürlich auswärts zweimal zu 0-0 gespielt hat und sicherlich auch eine gewisse, ja, sagen wir mal, Kampfkraft auf den Platz gebracht hat, Stabilität natürlich auch, ja, aber wenn man natürlich auch gar nichts versucht, diese Stabilität irgendwie auseinanderzubrechen, dann fehlt einfach alles Mögliche, und deswegen würde ich das auch gar nicht als seltsam bezeichnen, sondern einfach als schlecht. Es war ein schlechtes Spiel von Borussia, Jan Sommer hat das auch ganz klar gesagt, und der Anspruch muss einfach sein, Spiele wie dieses gegen eine aktuelle Augsburger Mannschaft ganz einfach zu gewinnen, und das hat Gladbach nicht geschafft, hat sogar noch verloren, wichtigen Boden wieder verloren, und mit Blick auf das, was noch kommt, BVB und Wolfsburg bis zur nächsten Länderspielpause, muss man schon sagen, ich habe so geschrieben, Alarmstufe Gelb-Rot, viele Fans hätten sicherlich lieber Rot-Rot-Rot-Rot-Rot gesehen, aber wir sind nach wie vor am 5. Spieltag, da ist noch genug Zeit, aber ich glaube, dass die Situation, das hat Augsburg gezeigt, wirklich schon schwierig, sehr, sehr schwierig ist für Gladbach.
Ist ein bisschen hier wie bei den Fußgängerampeln in Düsseldorf, die ja tatsächlich ein gelbes Licht haben, als, ich glaube, einzige Großstadt in Deutschland. Das ist sehr lang, dieses gelbe Licht, und man weiß nie, wann es sich noch lohnt, über die Straße zu gehen, weil wenn es dann rot wird, dann kommen auch sofort die Autos. Ja, so ein bisschen ist gerade die Lage bei Borussia. Man weiß nicht, ja, springt es jetzt gleich über oder kann man noch in Ruhe über die Straße gehen? Also fassen wir das so zusammen, das ist der Stand bei Borussia nach 5 Spieltagen. Du hast gesagt, es sind 5 Spieltage. Trainer sagen ja gerne, sprechen Sie mich mal nach 10 Spieltagen darauf an, was mein Zwischenfazit ist. Dauert also noch eine ganze Weile. Deswegen stellt sich jetzt mir die Frage, wie, also auch wenn das Zwischenfazit erst in ein paar Wochen dann offiziell kommen soll und eine 100-Tage-Bilanz, Adi Hütter ist ja auch noch nicht so weit. Ja, fast. Ja, wie prekär ist es jetzt bei Borussia? Also jetzt mal die Farbe, die du gerade genannt hast, so ein bisschen in Worte, Fakten, Eindrücke gepackt. Ist es denn schon angebracht, irgendwie eine Saison im Abstiegskampf zu befürchten, wie das einige Fans
ja
tun?
Ja, dafür jetzt hier den Abstiegskampf komplett auszurufen, finde ich, ist es dann doch noch zu früh. Aber es geht ja grundsätzlich erstmal um Saisonziele, die ausgerufen worden sind. Und da sollte es dann ja schon Richtung Europa gehen. Zurück nach Europa war das Motto. In welcher Couleur auch immer. Also ich sag mal, mindestens Platz 7 oder 6 sollen es dann schon werden. Und da wird natürlich die Distanz dann etwas größer inzwischen schon. Da sind einige Vereine, die schon zweistellige Punktzahlen haben, und auch Vereine, die eigentlich vom Gefühl her, wie Mainz beispielsweise, hinter Gladbach einzusortieren wären. Das heißt also, man verliert deutlich an Boden und muss jetzt aufpassen, wie gesagt, mit den beiden Spielen, die anstehen, BVB und VfL Wolfsburg. Also zwei Spiele, wo man nicht grundlegend davon ausgehen kann, dass man sie gegen Champions League-Teilnehmer gewinnt. Aber man darf natürlich auch nicht davon ausgehen, dass sie unbedingt verloren werden. Also Gladbach kann immer noch jeden Gegner schlagen, kann aber auch gegen jeden verlieren. Und genau das ist das Problem. Nach Bielefeld hätte dringend mindestens ein Punkt, eigentlich drei, in Augsburg kommen müssen. Das hat nicht geklappt und deswegen ist die Lage dann wirklich sehr, sehr kompliziert. Adi Hütter ist noch in der Findungsphase mit der Mannschaft. Wichtige Spieler sind nicht dabei, wie Thuram und Benze Baini, der erst sehr, sehr wenig nur spielen konnte. Thuram wird noch einige Zeit fehlen. Vielleicht ist jetzt Brel Embolo der eine neue Variante nochmal reinbringt, der vielleicht auch einen Spirit nochmal verändern kann. Aber ja, man muss aufpassen.
Ja, ich will auch nicht sagen, dass Adi Hütter ratlos wirkte, aber er wirkte wie jemand, der nicht Lust hat, immer das Gleiche zu erzählen. Eigentlich will er auch nur, also das dürfte sein Hauptanliegen sein, zu betonen, dass es einfach Zeit benötigt, Geduld benötigt. Aber natürlich, es muss trotzdem was zu sehen geben. Und die Fans wollen auch sehen, dass zumindest etwas schon entsteht. Er hat gesagt, wir müssen weiterkämpfen. Das war jetzt noch keine Durchhalteparole. Aber vielleicht ist es sogar ganz buchstäblich ein ganz guter Ansatz, dieses Weiterkämpfen, sich reinkämpfen. Weil genau das, finde ich, fehlt hier auch ein bisschen in Augsburg. Dieser Eindruck, dass das Spiel dahin plätscherte und dann irgendwann ja das Gegentor fiel in der 80. Minute. Also es war nie so dieser Ruck, der durch die Mannschaft ging. Es gab dann paar Wechsel, aber so viel eigentlich auch nicht bis zu dem Tor. Einen nur insgesamt, ja. Hannes Wolf war zur Pause gekommen. Aber dann, finde ich, haben wir auch so Personalien wie Patrick Herrmann, der wirklich hochgelobt war nach dem Bielefeld-Spiel, weil er da das Ruder rumgerissen hat mit seinen Vorlagen. Der kriegt es dann eine Woche später nicht hin, eine Flanke so punktgenau in die Mitte zu bringen, wie ihm das gegen Bielefeld gelungen war. Und das ist natürlich auch mal ein Problem, wenn die Leute, die sich dann ihre Chance erarbeitet haben, das ist jetzt Patrick Herrmann nur beispielhaft, es dann aber nicht schaffen, das in irgendeiner Form zu bestätigen. Und genau so sah es dann in Augsburg auch aus am Samstag.
Ja, und das ist eben genau das große Thema, das Bestätigen. Lars Stindl hatte nach dem Spiel Bielefeld klar gesagt, dass es jetzt darum geht, auch mal Konstanz auf den Platz zu bringen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Dann fährt Gladbach nach Augsburg und dann kommt dieses Spiel zustande. Und ich glaube, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht vieler Fans, die jetzt gedacht haben, ja, jetzt kommt dann wenigstens ein bisschen was an. Und ich glaube auch, du hast Adi Hütter angesprochen, wenn man ihm nach dem Spiel, wir haben ja vor dem Fernseher gesessen, wir waren nicht in Augsburg, sondern haben tatsächlich vor dem Fernseher verfolgt und dadurch dann auch die Großaufnahmen von Adi Hütters Gesicht gesehen. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine Situation, wo irgendwie wie jemand, der einen Vorhang beiseite zieht und da etwas sieht, was er eigentlich gar nicht sehen will. Und ich glaube, jetzt entfaltet sich so gerade diese These, die wir ja schon über Monate haben, dass man abwarten muss, in welchem Zustand eigentlich Adi Hütter die Mannschaft übergeben bekommen hat. Und da liegt doch scheinbar einiges im Argen. Natürlich fehlen immer noch wichtige Spieler, wie schon gesagt. Natürlich hat er selten die komplette Mannschaft da gehabt. Jetzt war Jonas Hofmann nicht dabei. Für mich im Moment ein ganz elementar wichtiger Spieler für das Spiel von Adi Hütter. Der wird dann sicherlich oder möglicherweise gegen Dortmund zurückkehren. Das wäre auch, wie gesagt, sehr wichtig dann. Aber insgesamt die Mannschaft, die auf dem Platz war, ein Patrick Herrmann, ein Hannes Wolf, ein Lars Stindl, Alassane Player, dessen Tor ja nicht anerkannt wurde wegen der knappen Abseitsposition, und all diese Spieler müssen in der Lage sein, eine Mannschaft wie den FC Augsburg zu besiegen. Punkt. Und das ist nicht passiert. Aus verschiedenen Gründen. Die Gründe waren, dass einfach zu wenig Zug zum Tor war da. Das war das, was Adi Hütter unbedingt sehen wollte. Es war zu wenig dieses Unbedingte zu sehen. Und auch bei dem Gegentor. Dann tritt Nico Elvedi, der ansonsten ein ordentliches Spiel macht, so ähnlich wie Jordan Bayer bei Union Berlin, tritt dann über den Ball oder unterm Ball her und eröffnet damit Augsburg diese eine Torchance, die dann auch noch drin ist. Und wenn solche Dinge passieren, das ist ja auch etwas, wo man im Fußball sagen muss, da ist Vorsicht geboten.
Ja, auf jeden Fall. Thomas Gulke, unser Kollege, hat einen Text geschrieben über die Schnitzer-Serie, die weitergeht. Und da ist uns, also gestern mit ihm dann länger darüber gesprochen. Und da ist uns aufgefallen, dass ja eigentlich bei, also klar, Fußball ist ein Fehlerspiel und so fallen Gegentore, aber ja eigentlich bei jedem Gegentor doch ein sehr auffälliger Fehler war oder in Leverkusen dann alles abgefälscht wurde und noch ein Brusse als Letzter am Ball war. Das zieht sich jetzt schon durch. Und ich fand offensiv, wenn man das jetzt mal mit dem Union-Spiel vergleicht, wo der Gegner ja auch tief stand, der Ballbesitz ähnlich verteilt war und ja der Gegner auch über diese Galligkeit kommt wie der FC Augsburg, da war es ja, muss man jetzt rückblickend sagen, offensiv noch strukturierter und durchsetzungsfähiger. Da gab es deutlich mehr klar herausgespielte Torchancen als jetzt im Endeffekt in Augsburg, wo man sagen muss, dass die Szene, die du gerade schon skizziert hast, das Abseitstor von Alassane Plea eigentlich der einzige von vorne bis hinten wirklich so durchgespielte Angriff war, wie man das von Borussia Mönchengladbach kennt, wie es dann auch Borussias Stärke ist, nämlich das geht ja dann von hinten durch, da gibt es dann einen Steckpass von Florian Neuhaus, der irgendwie drei Gegner schachmatt setzt und dann geht es an der Strafraumgrenze sehr, sehr schnell mit dem Direktpass von Lars Stindl und zack, steht Alassane Plea allein vorm Tor. Ja, Pech für ihn, dass es dann das Knie war, das im Prinzip nur im Abseits stand, aber ja, so ist es nun mal und deswegen ist auch das kein Torschuss, der in die Statistik eingelaufen ist. Aber es ist natürlich eklatant, wenn das wirklich jetzt die einzige Szene dieser Art ist, die wir irgendwie so nacherzählen können von diesem Spiel, in der das mal derart strukturiert zu Werke gegangen wurde.
Ja, und genau das ist ja dieses Problem, was Lars Stindl auch angesprochen hat, die Konstanz. Man weiß einfach, und das ist auch kein Schönreden, man weiß, was in dieser Mannschaft an spielerischem, fußballerischem Potenzial drinsteckt. Und wenn man dann diese Hilflosigkeit teilweise sieht, diese Hilflosigkeit in die Tiefe reinzukommen, in die entscheidenden Situationen reinzukommen, wie gerade bei diesem Torschuss von Alassane Plea, bei diesem Abseitstor. Das ist ja in der Mannschaft drin. Und wenn es dann einfach nicht abgerufen wird, wenn man dann einfach so rumplänkelt, ja, wie will man das einordnen? Natürlich sagen die Fans, da ist irgendwo Charakterfrage zu stellen und da fehlt einer, der das antreibt. Und ja, wenn man das tatsächlich von außen betrachtet, dann muss man auch zu dem Schluss kommen, dass da einfach jemand auf dem Platz irgendwie einfach mal irgendwas tun muss. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die Adi Hütter jetzt so mit der Zeit mitbekommt, wie diese Mannschaft dann auch irgendwie strukturiert ist mental. Und da ist dann einfach wenig in solchen Spielen zu sehen, dass jemand da das Heft in die Hand nimmt. Man kann Spiele verlieren. Viele Fans haben jetzt geschwärmt von Köln gegen Leipzig, dass da einfach gerannt, gemacht, getan wurde, dass da Powerfußball gespielt wurde. Aber das sind Spiele, die entwickeln sich dann ja einfach. Ich meine, das Spiel Bielefeld-Gladbach hatte auch extrem viel Power, hatte extrem viele Torchancen und von daher sind das einfach Spiele, die sich entwickeln. Aber so einschläfernd wie in Augsburg zu spielen, wenn es darum geht, drei wichtige Punkte zu holen vor einer wirklich komplizierten Spielplan-Geschichte bis zur Länderspielpause, das war dann schon beachtlich. Und ich glaube, das war wirklich etwas, was auch bei Adi Hütter schon einige Besorgnis erregt hat.
Ja, ich habe es am Montag in der RP und bei RP Online so formuliert, dass ich ein bisschen den Eindruck habe, also Adi Hütter sei ein Trainer, der mitten in der Saison für einen entlassenen Trainer gekommen ist. Also es wäre irgendwie so der 15. Spieltag jetzt, neuer Trainer, weil de facto die Vorbereitung war keine klassische Vorbereitung, also hat ihn und sein Projekt nicht so vorangebracht, wie man das erwarten würde von der Vorbereitung. Es gab keine neuen personellen Impulse in der Transferperiode und es liegt natürlich schon einiges seit Monaten im Argen. Wir reden da immer über den Februar, da streitet man sich dann, welches Datum es jetzt ist, das Derby gegen Köln oder die Abschiedsverkündung von Marco Rose. Aber ich habe da mal die Tabelle seit Anfang Februar aufgestellt, da reden wir jetzt von 20 Spielen und da ist Borussia tatsächlich von allen Mannschaften, die seitdem auch durchgängig in der Bundesliga sind, vorletzter und der FC Augsburg ist letzter, hat jetzt den Abstand ein bisschen verkürzt. Also es war ein ja gefühltes Abstiegsduell, wenn wir die letzten Monate nehmen. Borussia hat aus 20 Spielen nur 21 Punkte geholt.
Ja, das ist eine deutliche Sprache, wobei ich bleibe dabei, dass sich schon in den Monaten vorher vieles angekündigt hat. Dass einiges, was in der Bundesliga schon im Argen war, übertüncht wurde durch die Champions League-Erlebnisse, durch die ersten vier Spiele, durch die beiden hohen Siege gegen Schachtar Donetsk damals. Spielerisch war die gesamte vergangene Saison schon sehr, sehr kompliziert, finde ich. Es gab auch da schon bittere Heimniederlagen und vor allen Dingen viele, viele Punktverluste zu Hause, unter anderem ja auch damals gegen den FC Augsburg, dieses 1:1, als Gladbach viele Torchancen verballert hat, aus der Überlegenheit auch nichts gemacht hat. Am Ende, das hatte der Kollege Thomas Grulke ja nochmal formuliert, kann man sagen, dass gegen Augsburg vergangene Saison so viele Punkte verschenkt wurden, dass man sagen kann, das war fast schon die Europa-Geschichte für Gladbach. Jetzt ist hat Augsburg Gladbach schon in eine ganz andere Problematik gestürzt, dass man eben jetzt droht, wenn die nächsten beiden Spiele wirklich punktlos enden sollten, erstmal richtig abzurutschen und richtig den Kontakt verlieren zum gesetzten Mittelfeld möglicherweise sogar oder zur Einstelligkeit zumindest. Im Moment ist man eben auf dem Schwebepunkt zu sagen, gut, man hat jetzt ein Heimspiel vor der Brust. Da kommt zwar Borussia Dortmund, aber man kann es halt auch gewinnen und damit kann man natürlich einiges lostreten. Aber mit einer Leistung wie in Augsburg wissen wir beide, was passieren wird am Samstag.
Ja, das auf jeden Fall. Da werden wir gleich noch ausführlich mit unserem Gast drüber sprechen, der sich sehr gut auskennt mit dem BVB. Und du hast die Länderspielpause, die dann ja irgendwie schon wieder nahtig ist. Also ist ja eigentlich jedes Jahr so, aber man ist dann immer doch wieder überrascht. Es sind jetzt halt zwei Trainingswochen, aber dann kommen ja auch wieder zwei Wochen, die so gut wie verloren sind, weil viele Schlüsselspieler weg sind, weil es immer noch viele Verletzte gibt. Deswegen ist die Lage mit Blick nach vorne nicht sehr rosig. Und du hast es ja zu Recht jetzt gerade nochmal dran erinnert. Ich habe den Februar genommen, weil es danach ja unstrittig, also durchweg schwierig war. Dazwischen gab es den guten Januar oder so. Aber man kann es natürlich auch richtig ausdehnen inzwischen, dass Borussia, wenn man die Champions League mal abzieht, eklatante Probleme hat. Wenn wir uns jetzt mal auf ein, zwei Hauptprobleme festlegen, was würdest du sagen, ist denn Borussias größtes, das jetzt auch in irgendeiner Form zu beheben ist in kurzer Zeit?
Ja, also es geht einfach tatsächlich um diese Konstanz, weil das fasst ja letztlich alles zusammen. Also zum einen ist man hinten nicht stabil genug, mal die Null zu halten, und zum anderen ist man vorne nicht effektiv genug, um genug Tore zu schießen, um Spiele zu gewinnen. Und wenn ich hinten die Null nicht halten kann, bedeutet das ja mindestens, dieses Thema werden wir ja gleich auch noch mit Sascha Klaverkamp in Richtung BVB besprechen, bedeutet, dass ich mindestens zwei Tore schießen muss. Dazu sollte eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach mit diesem Personal vorne, auch wenn Markus Thuram nicht dabei ist, in der Lage sein. Das aber funktioniert nicht. Dann muss ich aber in der Lage sein, mal keine Gegentore zu bekommen. Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann verliere ich Spiele oder gewinne sie zumindest nicht. So. Und damit ist es am Ende, diese Bilanz oder diese Ausgewogenheit hinzukriegen zwischen Defensive und Offensive, ist für mich das Hauptproblem, dass einfach vorn und hinten wirklich diese absolute Stärke fehlt, das Richtige zu tun, wenn es drauf ankommt. Und da sind die Schwankungen zu groß, und darum ist für mich das Hauptproblem tatsächlich das, was Lars Stindl angesprochen hat, Konstanz, und das kann man auch auf den mentalen Bereich übersetzen.
Also was sich jetzt durch diese fünf Spiele zieht, ist ja, dass Borussia nicht unbedingt in Augsburg, aber so im Schnitt immer ein bisschen zu viel zulässt, der Gegner das auch noch eiskalt ausnutzt, was ihm angeboten wird, man vorne einen Tick zu wenig Gefahr hat und die auch noch schlecht nutzt. Also das ist natürlich, also sind mehrere Strudel, die da gerade so aktiv sind, kann man fast sagen. Ich finde, man sieht es ja, wie es laufen kann beim FSV Mainz, wenn ich da mal in die erwähnte Tabelle gerade schaue, der hat in den letzten 20 Spielen 39 Punkte geholt und man kann dann, denke ich, sagen, das ist der Schlüssel, nur 18 Gegentore kassiert. 27-18 in 20 Spielen ist ja fast so ein Lucien Favre-Torverhältnis. Also ja, wahrscheinlich auch, wenn jetzt alle darüber reden, dass vorne die Durchschlagskraft fehlt, dass das irgendwie ein bisschen bräsig im letzten Drittel immer aussieht. Wahrscheinlich ist der Schlüssel wirklich erstmal so ein Spiel wie in Augsburg zu Null zu spielen, den Punkt mitzunehmen und damit dann auch in den nächsten Spiele so ein Selbstvertrauen, die Gewissheit zu nehmen, okay, wir können das hinten und dann können wir uns ein bisschen, ja, erleichterter und ruhiger um das vorne kümmern, weil hinten erstmal alles steht. Aber wenn man natürlich weiß, okay, dem Gegner reicht eine riesige Torchance oder eine gute Torchance, um das Spiel zu gewinnen, dann kommt jetzt gerade diese Sicherheit vorne dann auch nicht zustande.
Ja, und das ist natürlich genau die Geschichte. Du hast halt keinen Haaland, du hast keinen Lewandowski als Gladbach, der garantiert jedes Spiel zwei Tore schießt und du damit im Prinzip schon sogar zwei Gegentore verkraften kannst, weil du 3 bis 4 bis 5 bis 6 bis 7 bis Tore schießt. Das heißt also, man muss tatsächlich erstmal schauen, und Adi Hütter hat das ja auch schon angemerkt, dass so der richtige Knipser bei Borussia nicht da ist. Alassane Player knipst zwar, aber irgendwie immer aus dem Abseits heraus, von daher auch schon zwei Tore nicht anerkannt worden von ihm. Die Scorerliste von Gladbach ist extrem überschaubar in dieser Saison. Bundesliga, Pokal gab es ja auch nur das eine Tor von Lars Stindl, und von daher, vorne liegt es natürlich im Argen. Hintenrum ist das Problem, man hat ja immer so das Gefühl, das war jetzt ja auch in Augsburg so, dass der Gegner eigentlich gar nicht so viel zu kamellen hat. Und dann gibt es dann trotzdem, genau wie bei Union Berlin, als Jordan Bayer aus dem Nichts heraus, also wenn man gerade irgendwo anders aus dem Fenster geguckt hat beim Fernsehschauen, dann wusste man gar nicht, wie der Ball ins Tor gekommen ist, weil Gladbach den ja gerade noch hatte, ein paar Sekunden vorher. Jetzt kommt dann an Nico Elvedi, der ja eigentlich recht zuverlässig ist und tritt dann irgendwie am Ball vorbei. Ja, das sind halt die Dinger, die nicht zu berechnen sind und die dann aber hinten raus, wie sagt man so schön, richtig teuer werden. Und das kostet Gladbach im Moment tatsächlich möglicherweise schon viel von der Saison, weil jetzt gilt es ja erstmal aufzuholen. Es gilt aufzuholen, diese Mannschaft wieder in Struktur zu bringen. Das ist die Aufgabe von Adi Hütter gerade. Es geht nicht darum zu entwickeln, sondern erstmal, das habe ich da in meinem Kommentar zum Spiel auch geschrieben, erstmal überhaupt zu strukturieren, wieder eine Form reinzubringen. Und das muss er natürlich jetzt möglichst schnell hinkriegen, unter dem absoluten Druck, dass er auch Punkte braucht. Das ist genau die Situation und von daher, Adi Hütter, wir haben es schon mal gesagt, hat sich seine Aufgabe in Gladbach sicherlich anders vorgestellt. Andersherum macht einen richtig guten Trainer natürlich auch gerade aus, mit schwierigen Situationen umzugehen. Wie gesagt, in Frankfurt 2018 hat er auch nach einem großen Turnier vier Punkte nach fünf Spielen, stand auch unten drin, hat auch ein 1:3 kassiert in Gladbach damals im fünften Spiel, hat dann die Wende hinbekommen. Ja, mal schauen. Lars Stindl hat im Sportstudio gesagt, wenn sich die Geschichte wiederholt, nehmen wir es gerne, aber dafür muss Gladbach verdammt viel tun.
Europa League Halbfinale wird aus gewissen Gründen ja schon schwierig, aber das trifft es ja auch, dass das da Adi Hütter nichts für kann, dass es nur keine Europa League oder gar kein Europacup gibt in dieser Saison. Also ja, es wurde so ein gewisser Schnitt gemacht, als er anfing, aber man hat jetzt so nach den knapp 3 Monaten, die er da ist und diesen 5 Bundesligaspielen das Gefühl, dass er doch im Minus gestartet ist bei Borussia.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was ihm mehr und mehr auch bewusst wird bei der Arbeit mit der Mannschaft. Er hat halt sicherlich auch drauf gesetzt, wenn die Stammkräfte zurückkommen, dass dann auch diese Stabilität auf dem Platz zurückkehrt. Er hat jetzt gesehen, wo es im Argen liegt. Er hat es schon in Leverkusen gesehen, er hat es bei Union Berlin gesehen. Augsburg war ja so ein bisschen, auch wenn es weitaus weniger spektakulär war als das Spiel bei Union Berlin, ein ähnlich geartetes Spiel. Gladbach überlegen, Gladbach aber völlig harmlos, zu harmlos, der Gegner effektiv. Und deswegen sind dann eben jetzt schon verdammt viele Punkte flöten gegangen und 3 Spiele, 0 Punkte auswärts. Das ist dann auch schon mal ein Statement. Setzt natürlich die Mannschaft auch daheim unter Druck. Man hat ein Auswärtsspiel mehr durch dieses Doppelpack mit Leverkusen und Union Berlin. Und darum ist jetzt eigentlich zu Hause Siegpflicht angesagt. Aber, und das werden wir jetzt ja gleich mit Sascha ausführlich besprechen, es kommt halt jetzt auch eine Mannschaft, die, sagen wir mal, gerade zumindest erstens für Feuerwerk steht und zweitens auch ganz kräftig dabei ist, mental, würde ich sagen.
Ja, Carsten, das nutze ich einfach mal als Überleitung, um unseren Gast willkommen zu heißen, der sich mittlerweile zugeschaltet hat. Sein Name ist Sascha Klaverkamp. Er ist Sportchef bei den Ruhrnachrichten und wer bei den Ruhrnachrichten Sportchef ist, der ist ja eigentlich automatisch auch BVB-Experte und damit befasst, denn das ist das große Ding bei den Ruhrnachrichten. Also dementsprechend herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Sehr gerne bin ich da.
Ja, wir machen das ja seit dieser Saison, dass wir einen Gast oder eine Gästin haben, zuletzt 2 Frauen, die Eva und die Christelle bei uns zu Gast. Es ist insofern bei dir eine Premiere, da wir bisher dann immer Podcaster, Blogger oder so hatten, jetzt dann ein richtiger Kollege, der sich eben wie wir mit Borussia Mönchengladbach dann analog mit dem BVB aus Dortmund befasst. Wie lange machst du das schon?
Ja, zum BVB-Reporter-Job gekommen bin ich schon vor 20 Jahren, 21 Jahren. Und dann irgendwann hat man sich gedacht, ja, vielleicht kann er auch eine Redaktion leiten, aber ein bisschen BVB soll er trotzdem weitermachen. Also seit 20 Jahren bin ich mit Borussia Dortmund irgendwie verbandelt.
Ja, nicht ganz so lang, also wie Carsten, der 22 Jahre vollgemacht hat dieses Jahr. Na gut, da fühle ich mich jetzt ganz, ganz klein und jung hier mit euch beiden. Sascha, auch ein interessanter Saisonstart beim BVB, denn wie in Gladbach gibt es einen neuen Trainer und was das Ganze jetzt noch interessanter macht mit Blick auf Samstag, der neue BVB-Trainer ist der alte Gladbach-Trainer. Ich frage mal so, wie zufrieden ist man in Dortmund bislang mit dem Start von Marco Rose?
Ja, man ist natürlich absolut zufrieden. Ihr habt vollkommen recht, der Trainer ist euch bestens bekannt, ist allen Gladbach-Fans natürlich bestens bekannt. Und hier in Dortmund ist man immer noch dabei, ihn dann bis ins Detail kennenzulernen. Aber natürlich waren die ersten Wochen schon sehr verheißungsvoll. Er hat ja vorher versprochen, dass er einen sehr attraktiven, sehr aktiven Fußball spielen lassen möchte. Deswegen hat man ihn ja auch geholt, weil er das eben in Gladbach und in Salzburg schon genauso getan hat. Und dieses Versprechen hat er, Stand jetzt darf man das bilanzieren, absolut gehalten. Also die jüngsten Spiele habt ihr auch sicherlich alle noch vor Augen, des BVB. Das ist eben wirklich spektakulärer Fußball mit Vollgas. Das will man in Dortmund sehen. Wir erinnern uns ja alle noch an die glorreichen Jahre unter Jürgen Klopp, wo Vollgas an der Tagesordnung war. Und dass Marco Rose jetzt eben die Mannschaft genauso aktiv halten will, im Grunde der Gegensatz zu dem Lucien Favre-Fußball, den man ein paar Jahre vorher hatte, das macht richtig Lust.
Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Jürgen Klopp genannt. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, auch wenn ich mal zu Gast bei euch im Podcast war. Ist denn jetzt dieser Marco Rose genau dieser Klopp-Klon, sage ich jetzt mal übertrieben und bewusst, den sich die BVB-Fans, den sich der BVB, den sich vielleicht auch Aki Watzke so lange gewünscht hat? Oder ist er jetzt irgendwie Klopp-Reloaded oder wie kann man das dann nennen?
Also Klopp-Klon auf keinen Fall, der setzt schon seine eigene Duftmarke und auch seine eigenen Ideen um und spielt jetzt auch nicht so, wie Jürgen Klopp dann immer spielt. Also der macht schon sein eigenes Ding, aber vom Typus des Trainers her, von der Art, den Fußball anzugehen, aktiv zu sein, zu attackieren, hoch zu pressen, das ist erinnert doch sehr an Jürgen Klopps Stil und vor allen Dingen an die erfolgreiche BVB-Ära, die jetzt ja ein paar Jahre zurückliegt. Aber was man sich eben gewünscht hat seit Jürgen Klopp, man ist sich natürlich klar, dass es nicht einen Jürgen Klopp-Klon geben kann, weil der eben so einzigartig ist, auch natürlich Entertainer-Qualitäten hat und einen ganzen Verein mitreißen kann. Aber was eben ein Marco Rose schon geschafft hat, ist eben eine wirkliche Einheit zu formen. Das sieht man, glaube ich, auch auf dem Platz, die auch bei Rückständen entsprechend reagiert und die eine entsprechende Mentalität zeigt. Und das ist das, was vorrangig sein muss. Also Aki Watzke hat das vor ein paar Tagen, als Jürgen Klopp in Dortmund nochmal geehrt wurde für diesen neu geschaffenen British-German Friendship Award. Ganz hölzernes Ding, aber netter Award. Da hat Aki Watzke es nochmal gesagt. Er in seiner Laudatio hat gesagt, naja, die Leute in Dortmund sind nicht wehmütig nach dem Motto, wir müssen unbedingt Jürgen Klopp zurück und es muss ein neuer Jürgen Klopp her, sondern sie sind eher eben sehnsüchtig nach der Art des Fußballs. Und da ist Marco Rose auf gutem Weg.
Welchen Eindruck macht er denn in seinen ersten, jetzt sind ja fast schon 3 Monate, so menschlich als Typ? Wie kommt er darüber? Weil ich glaube, das ist ja tatsächlich, also fußballerisch, viele Analogien zu Jürgen Klopp. Aber ich finde, als Typ eben, wenn man dann genauer hinsieht, das haben wir auch in 2 Jahren erlebt, sieht man doch auch klare Unterschiede zwischen beiden.
Ja, also er kommt bis jetzt sehr, sehr nahbar und sehr, sehr locker rüber. Ist auch sehr auskunftsfreudig. Das hatten wir auch zuletzt nicht unter Lucien Favre. Jetzt muss man natürlich ihm noch zugutehalten oder beziehungsweise ins Feld führen, dass es ja auch sportlich läuft. Also die Ergebnisse passen. In der Champions League gab es einen Auftaktsieg, im Pokal ist man weiter, in der Liga ist man oben dran. Und natürlich sieht man noch, da gibt es Problemchen, an denen auf jeden Fall noch gearbeitet werden muss und noch alles nicht Gold, was glänzt. Aber das ist, wie gesagt, schon ein richtig guter Weg. Und im Moment gibt es ja auch noch nicht so viel Kritik, die man ansetzen müsste, außer dass, was ich schon sagte, dass es natürlich noch ein paar Baustellen gibt, aber am Ende passen jetzt noch die Ergebnisse. Also mal gucken, wie er so ist und wie er sich gibt, wenn es denn mal irgendwann vielleicht nicht mehr so läuft.
Ja, du hast gerade schon die Ergebnisse angesprochen. Wir haben uns im Vorfeld hier natürlich auch schon über Gladbach und Augsburg unterhalten und letzten Endes ist es ja dann auch das, was in Gladbach gerade passiert, das Erbe Marco Roses. Was beim BVB auffällt, ist ja vorne toll, Bude voll, so ein bisschen das Motto. Also ich glaube, der Gegentorschnitt liegt über 2. Und wenn man jetzt mal ketzerisch formuliert, ziehst du den Haaland ab, dann sieht's doch ein bisschen anders aus beim BVB. Ist das was euch so ein bisschen als Reporter nicht auch Sorgen macht, dass es irgendwann nicht mehr reicht, in Freiburg nur ein Tor geschossen und dann direkt auch verloren, dass das möglicherweise dieses Ziel Bayern München zu attackieren dann auch möglicherweise gefährdet? Weil das ist ja nun der Pferdefuß beim Rose-Fußball, dass hintenrum doch einige Offenheit da ist.
Absolut, das macht uns große Sorge. Wir haben das auch jetzt schon mehrfach zu Saisonbeginn und auch jetzt nach dem Unionsspiel natürlich wieder thematisiert, weil es immer zuletzt immer zu dem Problem kam, der BVB hat ein Spiel im Grunde total im Griff, wie auch jetzt gegen Union Berlin. Du führst 3-0 und es gibt überhaupt gar keinen Zweifel irgendwie zu dem Zeitpunkt, dass da noch was wackeln könnte. Und plötzlich aber wird nicht mehr seriös verteidigt, nicht mehr mit der letzten Galligkeit und vielleicht auch mit ein bisschen laissez-faire im Stiefel. Und plötzlich wackelt das ganze Konstrukt wieder. Und das heißt plötzlich 3-2 und irgendwie ist die Souveränität plötzlich völlig verloren. Und wenn du eben gegen jeden Gegner 2 Gegentore kassierst, dann weißt du, und das weiß auch übrigens natürlich die Mannschaft, Marco Reus hat es natürlich auch noch gesagt, er sagte, wir können natürlich nicht jedes Spiel 4 Tore schießen, um ein Spiel dann immer 4-2 oder so zu gewinnen, weil der Fokus muss darauf liegen, dass wir eben defensiv uns deutlich verbessern und alle miteinander eine Defensivkonstrukt und eine Defensivarbeit finden, die es uns erlaubt, dann auch mal ein Spiel möglichst 1-0 über die Zeit zu bringen. Die wissen also auch genau, dass diese Ergebnisse, die sie einfahren oder die Punkte, den Blick nicht trüben darf darauf, wo eben echt noch gearbeitet werden muss. Und das ist eben die Balance noch zu finden zwischen Attacke und Stabilität. Das Risiko ist natürlich klar, du hast es gerade schon zu Recht gesagt, Carsten, dieser Rose-Fußball birgt natürlich auch das Risiko, dass du ausgekontert wirst und das müssen sie in den Griff.
Also die Baustellen, die es gibt, sind ähnliche, wie sie es in Gladbach waren. Das Gladbacher Problem, würde ich mal sagen, man führte da nicht hoch genug vergangene Saison. Dann gab es tatsächlich viele, viele Punktverluste, 29 nach Führung. Das war ja das, sag ich mal, eklatanteste Problem. Und ein großer Unterschied ist natürlich, dann macht Union am Sonntag den Anschlusstreffer und ein paar Minuten später, also gefühlt im Gegenzug, schießt Erling Haaland ein Tor. Ja, es ist ganz schwer, es bildlich zu beschreiben, was es für ein Ding war. Sehr, sehr krumm, irgendwie eine Banane da über den Torwart in einer Bewegung, die auch wieder nur er eigentlich so hinbekommt. Das ist selbst Robert Lewandowski schießt so Tore nicht. Die sind immer ein bisschen cleaner, aber er schießt dieses Tor und ist dann natürlich der Mann, der dieses Spiel entscheidet. Wie groß ist diese Abhängigkeit wirklich von Erling Haaland? Weil Carsten hat es ja auch gesagt, das Spiel, wo er dann nicht trifft, meine ich, in Freiburg, das geht dann verloren. Also ja, muss man sagen, okay, wenn er 40 Tore schießt, dann wird es halt klappen, irgendwie die Bayern vielleicht zu ärgern. Wenn er nur 32 schießt, sind es schon zu wenige.
Ja, also die Abhängigkeit von Erling Haaland ist natürlich groß, ganz klar. Nicht nur aufgrund der Zahl der Treffer und der quasi Versicherung, dass du weißt, wenn der Junge vorne spielt, dann schießen wir auf jeden Fall ein irgendwie. Weil mittlerweile kann er ja, haben wir gesehen, ja sogar Kopfballtore. Der ist 1,94 groß und dann haben wir immer alle gedacht, als er kam, boah, das ist bestimmt so ein Kopfballungeheuer, so ein neuer Rubesch. Aber das Einzige, was der Junge gar nicht konnte, war mit dem Kopf Tore zu machen. Das kann er jetzt auch noch. Also wo soll das noch hinführen, denkt man sich.
Und 4 Vorlagen hat er gegeben, was man auch nicht vergessen darf.
Genau, das zeigt eben, darauf wollte ich hinaus, das zeigt eben, dass nicht nur die Torgefahr eben so elementar ist fürs Dortmunder Spiel, sondern eben auch die Qualität des mitspielenden Stürmers. Und dazu kommt, und das ist ja für ihn wirklich absolut aus, oder das zeichnet ihn absolut aus, diese unfassbare Mentalität. Selbst die Mitspieler sagen ja, wenn der den Ball bekommt und der sieht das gegnerische Tor, dann kriegt der so ein Funkeln in den Augen, ja, so ein Feuer, dass du merkst, puh, wenn ich dem jetzt den Ball abnehme, dann beißt der mich wahrscheinlich oder so. Ja, also der hat so richtig Bock auf Tore und das, was ich ja immer so faszinierend finde und was, finde ich, auch viel aussagt über die Mentalität dieses Jungen, der hat eine Saison hinter sich, wo der im Grunde jedes Spiel trifft und wo die ganze Welt diesen jungen Stürmer hypt. Und dann wird er gefragt, wie zufrieden er denn so ist mit seiner Saison in Dortmund und sagt, aber eigentlich nicht so, weil er hätte zu viel Chancen liegen lassen. Ja, also das zeigt einfach, dass der Junge eben nie zufrieden ist, immer noch das nächste Tor machen will und immer besser werden will. Und das ist für Dortmund elementar.
Aber ich glaube, das ist ja auch genau der Grund, warum er damals geholt wurde. Das war ja nun dieser Vorwurf an die Favre-Mannschaft, dass die haben ja tollen Fußball gespielt, aber es fehlte dann eben oft in diesen Spielen genau das. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Spielertypus. Yannick, da sind wir uns, glaube ich, einig, den viele jetzt auch in Gladbach vermissen würden. Einer, der eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Bayern hat Thomas Müller, der, glaube ich, auf eine andere Art so ein Wahnsinniger ist. Und der Erling Haaland schafft es einfach immer wieder, eine ganze Mannschaft mitzureißen. Hat er in Norwegen in der Nationalmannschaft ja auch gemacht. Und ich glaube, das ist einfach auch diese BVB-Mentalität zwischen schönem Fußball und Arbeiten, die bei ihm rüberkommt. Und ich glaube, deswegen ist er wahrscheinlich einer der wichtigsten Spieler der letzten 10 Jahre für Dortmund.
Ja, und wenn man den auch mal so im Training beobachtet, ne, wenn der einen Ball neben ein Tor schießt, dann haut der vor Wut auf den Rasen. Also das ist nicht nur im Spiel so, sondern das ist auch im Training so. Also der ist wirklich, sobald es um Fußball geht, und in seinem Leben geht es ja fast nur um Fußball, aus so einer Sommerpause, da geht es ein bisschen um Treckerfahren und auf dem Hof irgendwie bei der Ernte helfen. Aber wenn es um Fußball geht, dann ist der eben wirklich hundertprozentig fokussiert. Und das ist jetzt keine Floskel, sondern das ist bei dem so. Wenn der sich die Schuhe anzieht, dann geht's los. Und dann will der auch bis zum Abpfiff Gas geben. Und dann ist der auch sauer, wenn ein anderer kein Gas gibt. Oder wenn er vielleicht sieht oder merkt, der gibt vielleicht nur Halbgas. Und genau solch einen Spieler brauchst du eben, um die Momente auch dann zu kreieren, wenn du mal hinten liegst oder wenn so ein Spiel mal wackelt. Ne? Ihr habt es ja gerade gesagt, dann kommt plötzlich der Anschlusstreffer. Oder man merkt plötzlich, oh, jetzt kriegt der Gegner wieder ein bisschen Morgenluft, und dann kommt eben so ein Haaland und macht so ein kurioses Ding, was wirklich nur er macht.
Das hat mich gegen Hoffenheim auch so beeindruckt. Da war es ja sogar der Ausgleich, der gefallen war, und dann schießt er das Siegtor kurz vor Schluss. Und also ich hasse so Begriffe wie reinschweißen und so, aber das war wirklich, also der war wirklich mal reingeschweißt ins Tor aus 4-5 Metern. Ne? Also der schafft es dann auch, was bei anderen Abstauber wäre, den andere vielleicht aber gar nicht machen, beeindruckt aussehen zu lassen. Ja, und das ist diese unfassbare Qualität. Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen auf Samstag schauen, das Duell im Borussia-Park, 18:30 Spiel, war so gefragt, welches Kraut ist denn überhaupt gewachsen gegen Erling Haaland? Wo könnte man ansetzen, wenn es denn überhaupt was gibt, wie er zu stoppen ist? Also aus eigener Kraft im Prinzip.
Naja, die große Kunst muss es ja sein, den BVB vom Gladbacher Tor erstmal fernzuhalten. Also wenn Erling Haaland in die Situation kommt, dass er eben steil angespielt wird über die Mitte, dann hast du im Grunde schon verloren. Aber wenn du die Dortmunder Borussen vom Gladbacher Tor weghalten kannst, dass sie gar nicht dazu kommen, große Chancen zu kreieren, dann hast du eine Chance. Also du musst deutlich eher anpacken, als darauf zu warten, dass nur Erling Haaland nicht an die Kugel.
Das heißt also, du musst versuchen, entweder mindestens 5 Tore zu schießen, um Dortmund zu schlagen, oder du musst eben dafür sorgen, dass sie mindestens höchstens 1 schießen. Also eine ganz einfache Aufgabe. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast ja darauf hingewiesen, die Borussen, es ist das Borussen-Duell, und ich glaube, aus Gladbacher Sicht, Yannick, ist das, glaube ich, ein Riesending, was da am Samstag zukommt. Marco Rose wurde ja sozusagen ohne Zuschauer verabschiedet. Und der Abgang, haben wir alle mitbekommen, war ja eher, so ging so. Und er wird ja ein bisschen auch, dieser Abgang, die Entscheidung für den BVB, dafür verantwortlich gemacht, dass Gladbach vergangene Saison dann abgerutscht ist und Europa verpasst hat. Wie brisant ist eigentlich dieses Borussen-Duell? In Gladbach ist es, glaube ich, Yannick, fast schon mindestens auf einer Augenhöhe mit dem Köln-Derby. Wie sieht es denn in Dortmund aus?
Andere Art, ne? Aber kann man so sagen, glaube ich, ja. Ne?
Also da die Mutter aller Derbys, dann ist das mindestens die Schwiegermutter aller Derbys oder so. Oder das Ersatz-Derby. Wie würdest du das einordnen aus Dortmunder Sicht? Ist Gladbach hier so der große Reizverein für den BVB, wie es für Gladbach der BVB ist?
Nee, also der große Reizverein nicht, aber es ist natürlich ein absoluter Klassiker des deutschen Fußballs, und so wird er auch wahrgenommen. Also Gladbach ist immer noch ein großer Name und ein wichtiger Gegner. In Gladbach zu bestehen, das ist auf jeden Fall wäre für den BVB wären Punkte, die du so nicht auf der normalen Agenda hast, ne? Wo du sagst, du musst halt gewinnen. Nee, das ist in Gladbach dann nicht so. Die Punkte, die musst du dir in Gladbach eben hart erarbeiten, hart erspielen, und die werden dir nicht quasi halb schon hingeschoben, wie das vielleicht an anderer Stelle so ist. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, weil es eben auch ein wirklicher Fingerzeig dann sein kann, ob du wirklich dich oben einnisten kannst im Laufe der Saison. Klar, wissen wir alle, können auf die Tabelle gucken, Gladbach ist wirklich nicht doll gestartet, die haben noch ihre Problemchen, aber auch da, die Dortmunder wissen, was Gladbach eigentlich drauf hat, und wenn du das Pech hast, dass Gladbach das eben abrufen könnte am Samstagabend, dann kann es eben auch schief gehen. Also die werden das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, weil sie eben wissen, welche Qualität eigentlich in dieser Gladbacher Truppe steckt.
Und in der Dortmunder Fanszene, ich war letztens mal im Schwarz-Gelb-Podcast zu Gast, und da habe ich schon das Gefühl, dass den Fans dann so ein Sieg in Gladbach nochmal eine besondere Genugtuung bereitet. Ich weiß gar nicht genau, wo es genau herkommt. Gladbach ist natürlich klar, da geht es auch um diese Abgänge in den vergangenen Jahren, ne? Marco Reus und so weiter, Moderhut, und man kann sogar vielleicht zu Heiko Herrlich zurückgehen. Das ist ja auch interessant, dass es ja, also beide sich so in den 80ern, klar, da kreuzte man sich dann mal um Europa, aber 70er Jahre war man ja auch in ganz anderen Sphären unterwegs. Also es ist eigentlich jetzt erst seit ein paar Jahren, dass man mal so um Champions League-Plätze zusammengekämpft hat. Also siehst du das auch so, dass das BVB-Fans dann eine besondere Genugtuung bereitet, in Gladbach zu gewinnen? Natürlich nicht zu vergleichen mit Schalke, nicht zu vergleichen mit Bayern, aber so dann bald dahinter?
Das denke ich schon, weil es eben, wie schon gesagt, einer der wichtigen, einer der namhaften und damit auch der gefühlten Konkurrenten ist, die etwas erreichen wollen, die ambitioniert sind, sich oben eben einzunisten. Und es ist ja auch immer so eine Fanfrotzelei gerne, wer ist denn so die echte Borussia? Ja, ist es die aus Gladbach oder ist es die aus Dortmund? Und mit Punkten in des Gegners Stadion kann man das für sich selbst natürlich auch gut beantworten.
Du hast gerade gesagt, die echte Borussia, die wahre Borussia, die einzige Borussia. Das ist ja nun definitiv nicht der Fall, weil es spielen ja nun zwei Borussias gegeneinander. In Dortmund ist die Frage wahrscheinlich ebenso eindeutig beantwortet wie in Gladbach. Im Moment ist natürlich sportlich, wirtschaftlich der BVB größer, aber ich glaube, Borussia Mönchengladbachs Fans sehen es nach wie vor so, dass es wirklich so ein bisschen so dieses Emporkömmlinghafte ist, was Borussia Dortmund ausmacht. 89 Pokalsieg, Norbert Dickel, damals Gladbach aus dem Europapokal geworfen, dann begann ja der Ausstieg des BVB. Wie wird Gladbach so, du hast schon gesagt, als Klassiker gesehen, aber tatsächlich aus BVB-Sicht auch so ein bisschen von oben als kleinere Borussia inzwischen oder vereinsmäßig?
Also der BVB sieht sich selbst als Nummer zwei in Deutschland und demnach,
kann er ja ruhig auch.
Also ja, und also demnach auch als die Nummer eins unter den Borussias. Aber man hat schon wahrgenommen, dass in Gladbach in den letzten Jahren eben auch was entstanden ist und dass da Potenzial gereift ist. Und natürlich guckt man dahin und hat ja auch nicht umsonst den Trainer aus Gladbach geholt. Ja, also man sieht schon, dass da in Gladbach was bewegt worden ist und dass dann Konkurrent eben auch herangewachsen oder zurückgekommen ist. Ihr habt gerade über die große Gladbacher Ära gesprochen, zurückgekommen ist, von dem dann womöglich in den nächsten Jahren auch zu erwarten ist, dass er den BVB ärgern könnte. Und da guckt man natürlich genau hin. Und nochmal aus Fansicht, natürlich ist ein Sieg in Gladbach, wäre ein Sieg des BVB in Gladbach, wenn er denn gelänge, für die Fans eine verdammt gute Nummer, weil eben Gladbach, unabhängig davon, wo sie jetzt im Moment stehen, als Konkurrent oben um die oberen Europapokalplätze wahrgenommen.
Ich habe die Namen schon aufgezählt, Reus, Dahoud, Herrlich und so weiter. Marco Rose hat im Februar direkt auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Abschiedsverkündung gesagt, er wird keinen Spieler mitnehmen nach Dortmund, sprich in diesem Transferfenster kommt ja bald schon das nächste Transferfenster, damit also müsste er da kein Versprechen mehr halten. Mal salopp gefragt, wer wird denn der nächste Gladbach-Spieler, der zum BVB wechselt?
Puh, darüber habe ich mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Im Moment hat sich der BVB eher Gedanken gemacht, wie er denn sich frisches Geld besorgen kann, was er ja jetzt hinbekommen hat durch die anvisierte Kapitalerhöhung. Da kommt dann viel neues Geld erstmal in die Kasse, aber da wird die Transferkriegskasse dadurch nicht sehr groß gefüllt sein, obwohl sie sich 86,5 Millionen Euro neues Geld an der Börse holen, weil eben viel für Corona Minus verbraucht wird und ein paar Rücklagen, falls es denn mit geminderten Zuschauereinnahmen etc. und sonstigen Einnahmeausfällen noch weitergehen sollte. Also groß investieren in richtig krasse Transfers wird der BVB im Winter definitiv nicht. Im nächsten Sommer sieht es da vermutlich anders aus, wenn so ein Erling Haaland dann gehen sollte oder vielleicht noch andere Borussen plötzlich große Begehrlichkeiten wecken. Jude Bellingham muss man auch kein Prophet sein, dass da im Sommer Angebote kommen werden von der Insel und vielleicht auch aus Spanien. Dann kann es natürlich anders aussehen, aber ob da jetzt Gladbach das vorrangige Ziel sein wird, des BVB, das weiß ich nicht.
Also es ist ja beim BVB ähnlich wie in Gladbach jedes Jahr dann das gleiche Thema, wer geht, und es ist auch klar, bei wem das ein Thema sein könnte. Du hast jetzt gerade schon Bellingham genannt, der ist quasi neu in der Riege so, spielt jetzt aber auch erst sein zweites Jahr beim BVB. Gibt es denn die Perspektive für Dortmund, dieser Spirale irgendwie mal zu entrinnen, dass also immer irgendwie Spieler noch größer werden und dann wird diskutiert, gehen sie, wann gehen sie, für wie viel gehen sie, und letztendlich gehen sie auch für viel Geld, dann werden neue geholt, die den gleichen Weg machen. Gibt es da irgendeinen Ausweg in den nächsten Jahren, oder muss man sich schon, oder hat man sich auch damit angefreundet beim BVB, dass das nun mal das Schicksal ist und es eher schon Erfolg ist, dass ein Erling Haaland dann letzten Endes 2,5 Jahre da gewesen wäre?
Also wenn der BVB wirklich irgendwann mal die Bayern nachhaltig ärgern möchte, nicht nur, dass man mal es schafft, in einer Saison oder so nah ranzukommen oder vielleicht sogar mal einen Meistertitel zu holen oder so jetzt im Pokal ihnen einen möglichen Pokalsieg vielleicht wegzuschnappen. Wenn man wirklich nachhaltig das Bayern-Niveau an packen will, dann muss man eben genau dieses Level erreichen, dass du Spieler, die herausragend sind, auch auf europäischem Niveau, dass du die dann halten kannst. Das kannst du aber nur, wenn deine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend die Dimension erreichen, die es bei anderen Spitzenclubs, ob in England an der Spitze oder eben bei Bayern, dann gibt. Und das ist eine Voraussetzung, die echt schwer zu erfüllen ist, weil das natürlich beim Beispiel Bayern zum Beispiel, das ist ja über Jahrzehnte quasi gewachsen, mit Erfolgen gewachsen, mit dem ständigen Spielen in der Champions League gewachsen dann zuletzt, dass man dieses Level erreicht hat. Und da ist der BVB schon noch ein Stück entfernt und wird mit dem Problem, dass du Spieler, die dann den Durchbruch schaffen, die Begehrlichkeiten wecken, abgeben muss, das wird sich sicherlich noch ein paar Jahre hinziehen, weil dieses Level hast du einfach als BVB noch nicht, dass du Spieler auch halten kannst, obwohl du ein Angebot bekommst über vielleicht für Haaland, dann ist es im Falle Haaland dann eine festgeschriebene Ablöse, aber das wirst du nicht hinkriegen.
Kriegt denn Marco Rose das hin, dass er diesen BVB einen Schritt weiterbringt, die Bayern vielleicht mal wieder zu gefährden? Und ist da wirklich dieser Traum in Dortmund da, bei Aki Watzke und Co. zu sagen, so können wir es schaffen mit dem Rose?
Stellt sich natürlich niemand hin aus der Riege der Verantwortlichen und sagt, so, wir wollen jetzt die Bayern vom Thron stoßen. Es geht eher darum zu sagen, wir müssen unsere Rolle als zweiter Leuchtturm im deutschen Fußball so zementieren und müssen sagen, da müssen wir uns etablieren, dass wir nicht mehr gucken müssen, werden wir denn mit Ach und Krach irgendwie Vierter, ne? Oder rutschen wir irgendwie in die Champions League oder boah, wir haben es echt geschafft, ins Pokalviertelfinale zu kommen. Der Anspruch muss es sein, dass das Normalität ist für den BVB und dann kann er an den nächsten Schritt denken und sagen, so jetzt kann man womöglich wieder die Bayern attackieren. Aber natürlich ist, wenn du von Traum sprichst, ist das natürlich ein Traum, weil alle diese Ära ja miterlebt haben. 2011 die Meisterschaft, 2012 das Double zu holen, ins Champions League Finale 2013 zu kommen. Wenn man das wieder erreichen könnte, ansatzweise so eine wirkliche Ära zu schaffen, wo du sagst, wir sind nicht nur die Nummer zwei in Deutschland, sondern können wirklich auf Augenhöhe phasenweise mit den Bayern da mitspielen, dann würde sicherlich alle, die es mit Schwarz-Gelb halten, würden das unterschreiben.
Ja, Meister 2011 und 2012 ist man auch ohne Sieg in Gladbach geworden. Da gab es ja die in Gladbach sehr bekannte Niederlage 2011, kurz bevor man dann wirklich Meister wurde, also überlebenswichtig für Gladbach, sonst gäbe es dieses Duell wahrscheinlich am Samstag auch gar nicht. Und 2011/12 meinst war es dann ein 1:1, da war es ja dann aber eine Gladbacher Mannschaft, die auch um Europa kämpfte. Also insofern muss Dortmund gar nicht am Samstag gewinnen, kann auch so deutscher Meister werden, aber es wären ja auch quasi schon ein paar Bonuspunkte gegenüber den Bayern, die am ersten Spieltag 1:1 im Borussia-Park gespielt haben. Und Sascha, keiner unserer Gäste hier wird entlassen ohne einen Tipp für das Spiel. Du darfst beginnen.
Ich tippe darauf, dass Gladbach dem BVB nicht richtig wehtun kann, im Sinne von, ihr behaltet die 3 Punkte in Gladbach, aber ich halte zumindest einen Teilerfolg und damit ein Unentschieden für möglich. Ich tippe jetzt mal auch, sagen wir mal, trotz Dortmunder Sicht tippe ich auf ein 2:2.
Das ist unfair. Genau, mein Tipp wäre das auch gewesen.
Ja, du hast mich ja anfangen lassen.
Ja, ja, nee, das ist so freut es dir.
Soll das auch so. Ja, gut, also da Dortmund ja in jedem Spiel 2 Tore kassiert und ich bleibe jetzt auch bei diesem 2:2, ist sehr positiv gedacht. Aber irgendwie sind das ja immer noch andere Spiele als in Augsburg, andere Mentalitäten, die dann auf den Plan kommen. Man hat es gegen die Bayern gesehen und ich sag mal, irgendwie kriegt Gladbach dieses 2:2 hin.
Gut, jetzt bin ich froh, dass du nicht umgeschwenkt bist auf meinen Tipp. Ich habe es nämlich schon kommen sehen, den ich extra hier vor der Podcast-Aufnahme mal notiert habe, damit ich nicht mehr überlegen muss. Jetzt kommt der Tipp und ihr wisst, wie das Spiel definitiv nicht ausgehen wird. Ich tippe 2:3 aus Sicht der Gladbacher, also ein knapper Auswärtssieg für den BVB. Eigentlich ganz typisch dann für die letzten Wochen. 2 Gegentore, Haaland wird sicherlich auch einen machen, also alles im gewohnten Rahmen. Ob das dann ein Teilerfolg für Gladbach wäre, ein 2:3, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist jedenfalls mein Tipp.
Ja, es war knapp davor, dass ich das gesagt hätte. Ich gebe es ganz offen zu, aber
kenn dich,
jetzt, ja gut, ich habe in Leverkusen habe ich 2:2 getippt und es waren am Ende 4 Tore, also von daher kam ja hin.
Ja, und ich habe letzte Woche endlich mal nicht falsch getippt, weil ich im Urlaub war und nicht an der Folge teilgenommen habe. Das war meine große Woche. Sascha, das waren interessante Einblicke in den BVB unter Marco Rose. Die ersten, ja, jetzt können wir ja fast schon die 100-Tage-Bilanz ziehen. Das kommt ja bald.
Das nähert sich.
Müssen wir uns auch mal notieren für Adi Hütter. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst und eine schöne Woche und ein schönes Spiel am Samstag.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit den Fohlen.
Danke und tschüss.
Tschüss.
Ja, das waren natürlich interessante Einblicke in die Erlebniswelt Borussia Dortmund vom Sascha. Wird mit Sicherheit auch auf den Rängen dann einiges los sein. Das darf man, glaube ich, annehmen. Die Gladbach-Fans werden sich sicherlich nicht nehmen lassen, Marco Roses Abgang nochmal auf die eine oder andere Art zu thematisieren. Davon darf man, glaube ich, ausgehen. Darauf wird sich auch Marco Rose einstellen und ja. Wir schauen dann mal, wie es ausfällt. Ja, aber 2:2, ich weiß, ist ein wirklich schon, sagen wir mal, gewagter Tipp auf gewisse Weise, wenn man jetzt so die beiden Mannschaften gesehen hat. Und die Frage ist jetzt, Yannick, die finde ich auch extrem schwer zu beantworten. Wie kann Adi Hütter denn diese ganze Geschichte angehen? Er hat ja in Augsburg wieder zurückgestellt auf eine Viererkette defensiv. Da glaube ich in gewisser Weise auch, dass es dabei bleiben wird, dass er dieses System der Gladbacher, dieses 4-2-3-1 in irgendeiner Art erstmal halten wird, weil das eben das Sicherheitssystem ist für den Kopf bei Gladbach, um einfach Stabilität reinzubekommen und versuchen wird, das personell zu bestücken. Hintenrum im Tor brauchen wir nicht drüber reden, wird ein Schweizer Duell, werde ich mich auch vielleicht nochmal mit beschäftigen die Woche. Dortmund hat ja 3 Schweizer Torhüter im Kader, Gladbach zumindest 1, das heißt also alles, was Rang und Namen hat, drüben steht im Borussentor sozusagen. Und ja, dann ist die Frage, die wir jetzt diskutieren müssen.
Soll ich mal einen kreativen Vorschlag machen?
Fünferkette.
Ja, es kann dann auch punktuell so aussehen, aber mein Vorschlag ist auf jeden Fall eine Dreierkette hinten und zwar ein Revival mit Dennis Zakaria im Zentrum, auch wenn Adi Hütter das bisher jetzt irgendwie nicht so thematisiert hat und so weiter. Ich glaube, so ein Spiel gegen den BVB könnte die Gelegenheit sein, weil es dann auch davor auf der 6 die Rückkehr von Christoph Kramer ermöglichen würde. Und ja, also ich sag mal kurz meine Dreierkette und dieser Doppel-6 davor, also hinten Elvedi, Zakaria, Ginter und als Doppel-6 davor Neuhaus, Kramer. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, ob Ben Zbeini fit wird, weil den bräuchte es wahrscheinlich schon für die linke Seite, weil Netz und Skelly da auf der Außenbahn wahrscheinlich etwas risikoreich wäre.
Ja, die Frage ist halt, wer jetzt zurückkehrt. Also das ist für mich natürlich erstmal eine elementare Frage, ob Jonas Hofmann wieder da ist, wie es bei Rami Ben Zbeini aussieht, der ja nun auch wenig gespielt hat. Dann ist die Frage, ob er dann der Richtige überhaupt wäre, auch wenn er fit ist. Von daher, ja, wie gesagt, ich glaube schon, diese Viererkette hat natürlich mit diesem 4-2-3-1-System diesen Sicherheitsaspekt, den man im System dann drin hat. Und bei Adi Hütter fällt ja auf, dass er gegen den Ball oder wenn der Gegner den Ball hat, sagen wir es mal so, oft ein bisschen was verschiebt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man nach vorn die Abläufe dieses 4-2-3-1 nutzt und sich Dennis Zakaria dann von der 6 oft nach hinten fallen lassen wird und dadurch dann eine Fünferkette entsteht. Das heißt also defensiv Zakaria mit einer wirklich auch defensiveren Rolle, das ist durchaus denkbar. Aber ich glaube, er wird mit im Mittelfeld spielen und da ist für mich eher die Frage mit Neuhaus oder Kramer. Neuhaus ist die offensivere Variante, die natürlich auch für die Spielkultur wichtig ist. Kramer wäre sozusagen ein bisschen mehr Ordnungshüter und hat aber sicherlich ein Problem mit der Geschwindigkeit. Das ist eben die Frage, wie will ich auf die schnellen Dortmunder als Adi Hütter reagieren? Zakaria ist gesetzt. Die Frage ist natürlich auch, was ist mit Manu Kone? Er ist noch extrem wenig gespielt, extrem wenig, gar nicht nämlich. Und deswegen wäre er wahrscheinlich vom Spielertypus her einer, den Adi Hütter gerne setzen würde.
Das wäre super, ja. Aber
ich würde es als sehr risikoreich einschätzen, weil Kone, deswegen glaube ich, dass ja, das Problem ist Neuhaus. Defensive Stabilität ist jetzt so ein bisschen schwierig.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, mach doch dahinter die Dreierkette, dann ist es schon mal ein bisschen abgefangen, dann ist da mehr Bollwerk gegen Haaland und dann also quasi dann nochmal eine kleine Mauer davor, auch wenn jetzt das vielleicht bei Florian Neuhaus rein so physisch jetzt nicht die große Mauer ist, aber ja, das ist eben dieses, was Marco Rose ja im Prinzip etabliert hat oder damals auch gespielt hat, dieses 3-4-2-1, auch ja mit Dennis Zakaria hinten drin in jenem Spiel, in dem er sich da schwer verletzt hat gegen den BVB. Also vielleicht, also ja, das ist jetzt mein Vorschlag, wenn ob Adi Hütter den aufnimmt oder eben Kopf hat, aber das wäre für mich was vielleicht mal so irgendwie ein anderer Kniff wäre, um das jetzt anzugehen. Am Samstag gibt ja auch ein paar nicht öffentliche Einheiten, 3 an der Zahl. Also ja, da ist schon Raum und Zeit, um das auch einzustudieren.
Ja, Adi Hütter hat auf jeden Fall sich immer was einfallen lassen. Das kann man nicht anders sagen. Personell mit Luca Netz nach vorne zu ziehen, hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber er ist zumindest offenbar ein Trainer, der immer mit ein paar eigenen Ideen kommt. Die Frage ist halt, wenn ich mich so tiefer orientiere mit einer solchen Dreier- oder Fünfer-Ausrichtung, ob es dann tatsächlich hilft, den BVB vom Tor wegzuhalten. Das ist ja das, hat der Sascha ja auch gesagt. Und da ist eben die Frage, ob es nicht aus Adi Hütters Sicht, der ja ohnehin relativ offensiv denkt, der Ansatz wäre, Dortmund weiter vorne zu binden, dort wie gegen die Bayern ja auch Ballgewinne zu initiieren und dann eben dieses schnelle Umschaltspiel auf den Platz zu bekommen. Klar, da war natürlich noch Stefan Leiner dabei, der ja auch dann am Tor gegen die Bayern beteiligt war. Und ich glaube, dass Dortmund tatsächlich über Geschwindigkeit anfällig ist im hinteren Bereich. Und darauf wird Adi Hütter den Fokus legen und versuchen, möglichst viel Geschwindigkeit vorne reinzubringen. Passgeschwindigkeit mit Lars Stindl und Jonas Hofmann, wenn er wieder fit ist. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich mit Brel Embolo diese Wucht mal wieder auf den Platz zu bringen, die zuletzt dann doch gefehlt hat. Embolo zweimal eingewechselt, aber für mich jetzt definitiv Startelf-Kandidat, weil er eben natürlich seine Defizite im Abschluss hat, klar, aber andererseits eben auch ein Spieler ist, der, glaube ich, eine Dortmunder Abwehr auch Haaland-mäßig ein bisschen in Betrieb halten kann, weil er einfach dahin geht, wo es wehtut, weil er in den Strafraum geht, der heute ja nur noch Box genannt wird, und dort wirbelt, unorthodox manchmal, aber gerade das sind ja Dinge, die den Gegner auch manchmal verrückt machen können. Und darum glaube ich, dass tatsächlich Brel Embolo sein Startelf-Debüt feiern wird in einem 4-2-3-1-System, wobei ich immer noch mir überlege, wie es sortiert werden könnte.
Ja, jetzt du musst also deine Viererkette hinten dann Elvedi, Zakaria. Wer sind die Außenverteidiger?
Elvedi Ginter. Also ich würde tatsächlich, die Frage ist halt, ob Benzebaini zurückkehrt. Ansonsten würde ich sagen, tatsächlich Skelly und Jordan Bayer, der defensiv seinen Job machen kann. Er hat ja auch Geschwindigkeit. Das hat Adi Hütter ja auch herausgestellt. Davor dann, ja, es ist schwierig. Neuhaus oder Kramer mit Zakaria. Also Zakaria für mich gesetzt. Ich glaube ja mittelfristig, dass es auch auf einen Einzelsechser hinauslaufen wird, aber nicht jetzt gegen Dortmund, wie gesagt. Und da könnte ich mir schon eine Rückkehr von Christoph Kramer vorstellen, weil er dann doch etwas mehr defensive Stabilität bringt. Und davor dann, ja, wie würde ich es organisieren? Ich würde wahrscheinlich gucken, ich will Hofmann auf dem Platz haben, dann kann man sich Stindl gut vorstellen und Embolo. Und da ist die Frage, wie organisiert man es? Ob man vor dieser Doppel-6 vielleicht sozusagen so eine Art Umschaltspieler nochmal einbaut, eine doppelte 10 oder eine 8 und davor ein 10er und dann die Spitze. Ja, so in der Art.
Kommen wir mit 11 Spielern aus, das ist die Frage.
Es sollte so sein. Ich muss mir das mal aufschreiben. Also ich würde auf jeden Fall Viererkette mit Doppel-6, davor dann Lars Stindl, Jonas Hofmann, tatsächlich auch Florian Neuhaus, weil er eben Geschwindigkeit hat. Dann würde ich noch dazu nehmen.
Ich glaube, das geht
nicht. Embolo.
Moment. Aber wer ist denn dann im 4-2-3-1 links? Hofmann.
Hofmann und Neuhaus dann kommt dann auf die Halbposition. Die sind dann ein bisschen eingerückt als sozusagen als Achter.
Okay, ein asymmetrisches 4-2-3-1.
Genau, so sieht's aus.
Okay, dann mache ich mal mein 3-4-2-1 fertig, ja?
Ja,
also habe ich ja jetzt also gerade schon da gesagt, also wenn Benzebaini fit ist, Benzebaini links, rechts Skelly. Ich glaube dann, wenn Benze Baini ausfällt, Skelly links, Bayer rechts und dieses die 2-1, das Dreieck vorne, Stindl und Player auf der hängenden Position oder als Zehner, weil ich glaube, dass Player dann doch mehr zugutekommt, wenn er dann auch mehr aus der Tiefe kommen kann und dann eben als Brecher vorne drin Brill Embolo.
Da sind wir uns definitiv einig. Player ist natürlich immer noch eine Alternative. Spielstark wäre sicherlich dabei, wenn Jonas Hofmann noch nicht wieder fit sein könnte. Also definitiv immer eine Alternative. Hat jetzt, gegen Dortmund ist eben die Frage, wenn ich von hinten raus schon mal Speed machen will, ob dann eben Neuhaus der sein könnte. Mal gucken, wäre jetzt so eine Idee, einfach.
Aber sehr Speed mit Ballen dann, ne? Also den Ball schnell. So.
Man macht den Ball schnell, genau. Und dann eben Brell Embolo einzusetzen. Und dafür braucht man dann eben, sind dann ja Neuhaus, Stindl und Hofmann eben prädestiniert für. Und von daher versuchen kann man das auf jeden Fall. So, es wäre ein bisschen mittiger zentriert als im klassischen 4-2-3-1, aber denke ich mal, dass Dortmund gerade auch über das Zentrum anfällig ist, weil da die Geschwindigkeit, wenn Mats Hummels wieder spielt, er hat sicherlich ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel, aber Speed ist jetzt nicht seine allererste Stärke.
Nein, vielleicht sein Lieblingsfilm, auch das wissen wir nicht, aber jedenfalls nicht seine Stärke. Ich weiß gar nicht mehr bei Speed, welcher Teil ist der mit dem Bus? Bus und Schiff gibt's, ne?
Der erste Teil ist der Bus.
Der Bus, okay. Ja, ja, du bist ja cineastisch begabter als ich.
Der Bus, der nicht anhält, der nicht unter 50 Meilen, glaube ich, fahren darf.
Oder? Ja, genau. Ja. So viel habe ich auch mitbekommen.
Ja, also 50 Meilen Stiefel oder was sind das? 100 Meilen Stiefel sollte Gladbach auf jeden Fall gegen Dortmund anhaben, um das zu tun, was Sascha auch gesagt hat. Und das ist eigentlich völlig egal, welches System Adi Hütter spielt. Und ich glaube, das ist auch nicht das Problem, das System. Also Gladbach kann verschiedene Systeme spielen, sondern es geht einfach darum, diese fußballerische Qualität und diese Mentalität auf den Platz zu bringen, die Qualität in Effektivität umzusetzen.
Ja, heutzutage nennt man das ja, wenn wir jetzt Unternehmensberater werden, das Mindset. Auf das kommt es dann an.
So könnte man es auch sagen. Und am Ende geht es darum, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Gegen Dortmund musst du einige Tore schießen, um mehr zu schießen als der Gegner wahrscheinlich. Also glaube ich, dass es wie immer oder wie meistens, wenn die beiden Borussias aufeinandertreffen, ein richtig guter, stimmungsvoller Kick wird mit sicherlich einer heißen Atmosphäre. Und dann vielen Toren, glaube ich schon, also Minimum 4.
Gab's da mal 0-0?
Ja, gab's auch. Ich habe aber jetzt in die Statistik jetzt nicht explizit reingeschaut, aber jeder spielt mal 0-0, oder?
Ja, aber ich meine die beiden gegeneinander. Ist das
ja, es gab auch Zeiten, wo es nicht ganz so interessante Spiele waren. Aber in den letzten Jahren war es immer meistens zugunsten des BVB, aber immer doch Fußballspiele, in denen eine Menge los war. Also von daher.
Jetzt musst du gerade, ich bin gerade in der Liste und es gab.
Das habe ich mir gedacht, deswegen überbrüche ich.
Ja, deswegen überbrücke ich gerade. Das ist wieder, Fohlenfutter googelt. Mein Gott, es kommt gar kein 0-0. Ich bin ja schon 1998.
Man darf auch mal
googeln. Da, 94, 1994. Ja,
also. Na also. Auch zwischen Dortmund und Gladbach gab es schon ein 0-0.
Oh, und aber dann 89 und 88. Na, also, da gab es einige. Aber seit 1994 nicht mehr.
Ja, und das passt, glaube ich, aber auch zur Grundausrichtung beider Mannschaften, die beide extrem offensiv denken.
Danach auch direkt dann wieder 3-3. Also.
Genau. Also, ich würde auch sagen, also Minimum kriegen wir 4 Tore zu sehen. Das ist jetzt so mal mein Grundtipp. Und jetzt wird natürlich der ein oder andere Schwarzseher unter den Fans sagen: Ja, ist ja klar, geht ja auch 0-4 aus. Bei dem, was Gladbach im Moment leisten kann und da Gladbach ja Abstiegskandidat ist, wird Dortmund klar gewinnen. Wir gucken mal.
Ja, nicht gegen Abstiegskandidaten tut der BVB sich ja schwer oft.
Ja, das ist richtig. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, der Sascha hat recht. In dem Spiel wird sich definitiv auch zeigen, wie es um den Kopf der Gladbacher bestellt ist. Es ist eine Herausforderung, diesen BVB zu besiegen. Aber diese Herausforderung sollte man dann auch entsprechend annehmen. Und dass Gladbach am Ende auch Dortmund besiegen kann, hat sich ja dann auch schon gezeigt. Marco Rose hat ja dann als Gladbach-Trainer Dortmund besiegt. Jetzt kommt er als Dortmund-Trainer und will natürlich in Gladbach gewinnen. Wir schauen.
Wir schauen und wünschen
ein sportverbundenes Vergnügen und hoffentlich auch auf den Sport konzentriertes Geschehen im Borussia-Park. Sicherlich mit ein paar Spitzen gegen Marco Rose, die aber hoffentlich dann auch im Rahmen bleiben.
Das hoffen wir und hören uns nächsten Montag wieder. Ganz gewohnt, wir beide dann auch sprechend über das Spiel, das wir beide im Stadion besucht haben, denn wir sind im Dienst am Samstag. Also, dann nächste Woche alles über Gladbach gegen den BVB und dann schon der Blick aufs nächste schwere Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Bis dahin, tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.